Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Da ist er, der Stamm- und Dauergast. Sebastian Schuppan ist in der Leitung. Schuppi, schönen guten Abend.
Guten Abend, mein lieber Jens.
Na? Ich grüße dich. Erste Frage, weißt du, wer Janine Wickert ist?
Sagt mir was. Irgendwas mit Instagram, glaube ich.
Ja. Wow, du kennst dich halt aus. Also mir hat bis vor gefühlt 20 Minuten Janine Wickert gar nichts gesagt. Gar nichts, 0,0.
Da soll man
weißt du, wer Janine Wickert ist?
Ja.
Ja, du kennst dich halt aus. Sie soll die neue Freundin von Loris Karius sein.
Okay, und? Kann man reingucken? Hast du gecheckt?
Ja, klar. Nein, ich dachte mir nur, ei, wenn du bei einem Fußballtorhüter, der einst im Champions-League-Finale stand, jetzt nur noch darüber berichtest, wer denn seine neue Freundin ist, dann finde ich das auch schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das stimmt. Aber witzigerweise muss ich jetzt sagen, habe ich das aufgeschnappt, Jens. Und man sagt ja immer, Männer können nicht zwei Sachen gleichzeitig. Aber ich habe meine Frau mit irgendjemandem sprechen hören und dann habe ich das aufgeschnappt, dass die jetzt irgendwie ein Paar sind. Warum auch immer.
Mhm. Siehst du? 1,3 Millionen Fans auf Instagram, lebt in Berlin, ist Fitnessprofi und Social Media Star.
Ja. Müssen wir da Glückwunsch Karius sagen oder Glückwunsch Janine
Wickert? Das weiß ich auch noch nicht so wirklich. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, glaubst du, dass der in der nächsten Saison auch mal wieder im Tor steht? Oder denkst du, Mensch, der Karius verlegt sich jetzt eher auf die sozialen Netzwerke und auf die anderen Dinge dieser Welt?
Das kann ich sehr schwierig sagen, weil ich den wirklich gar nicht kenne. Aber ja, ich glaube, bei dem ist auch alles möglich. Bei dem ist auch wieder möglich, dass er irgendwo zweiter Torwart wird und sich vielleicht auf andere Sachen konzentriert oder eben, dafür kenne ich ihn einfach nicht gut genug.
Wie oft wird Jürgen Klopp diesen Transfer bereut haben? Das ist die große Frage. Aber Jürgen Klopp hat eigentlich wenig zu bereuen, weil der Mann ist einfach momentan der die Titel holt. FA Cup am Wochenende gewonnen mit dem FC Liverpool. Da hat er gestrahlt. Das Elfmeterschießen haben sie gewonnen. Glaubst du, dass er die 4 Titel holt? Also Ligapokal und FA Cup sind ihm ja schon sicher. Meisterschaft wird ganz tricky, auch wenn Manchester City gepatzt hat. Champions League 50-50, würde ich sagen.
Ja, also ich bin auch relativ sicher, dass er nicht alle 4 holt, weil ich denke, die Premier League, also da hätte Man City jetzt schon verlieren müssen, das Spiel. Mhm. Dann wäre es vielleicht nochmal ein bisschen interessanter geworden. Aber so, ich meine, ich glaube, die Liverpool spielt gegen die Wolves zu Hause, ne? Und Man City spielt gegen Aston Villa. Ich sehe aber keinen der beiden patzen. Ich glaube, die gewinnen beide ihr Spiel. Und ich meine, Liverpool muss ja morgen noch spielen, ne? Gegen Southampton. Das muss er erstmal gewinnen. Also das ist auch nicht so leicht. Von daher, nein, ich glaube, in der Meisterschaft wird es nichts, aber das Champions League-Finale gewinnen sie.
Das ist die Prognose von dem Mann, der gesagt hat, dass West Ham United gegen RB Leipzig im Finale spielt. Ja, ich hoffe, bei den Relegationsspielen tippst du nachher nicht auf Dynamo Dresden. Das wäre kein gutes Omen.
Ja, gut, dass du es jetzt nochmal sagst, dann können die Leute das auch einschätzen, wenn ich es jetzt anders mache.
Ganz kurz, lass uns mit der Europa League, mit dem Endspiel anfangen. Irgendwie sind wir alle Fans von Eintracht Frankfurt, oder? Da müssen wir uns auch nicht dafür schämen, weil Eintracht Frankfurt ist einfach großartig in dieser Saison, was das Europäische betrifft.
Ja, also definitiv, das ist mal wieder so eine Saison gewesen, die gab es ja schon mal, da ging es glaube ich bis ins Halbfinale, ne? Gegen Chelsea war das
gegen
nicht
gegen Chelsea dann raus.
Ja, diesmal natürlich haben sie den großen Schritt geschafft und jetzt kann die Krönung noch kommen und ich glaube, jeder gönnt es auch Frankfurt, jeder Fußballfan und damit meine ich gar nicht mal nur Deutschland, sondern auch Leute, die das aus dem Ausland verfolgt haben, die drücken glaube ich den Frankfurtern die Daumen, weil das einfach eine coole Story ist und so eine Sache, ich meine die Rangers, okay, die sind natürlich auch jetzt nicht unsympathisch, ne? Haben coole Fans und geben auch Gas. Aber Frankfurt, ich glaube, die haben es sich jetzt einfach mal verdient. Und wie cool wäre das? Dann hätten wir noch eine 5. Mannschaft in der Champions League im Normalfall, wenn sie das gewinnen würden. Das wäre natürlich auch für Frankfurt nochmal ein absoluter finanzieller Segen und dann auch sehr verdient, natürlich, wenn man die Euroleague gewinnt.
Auf jeden Fall. Und du kennst ja Markus Krösche, ne? Aus Paderborner Zeiten, oder?
Ja. Krischi und ich, wir haben zusammengespielt 2 Jahre Und ja, sind da natürlich auch dann aufgrund meiner Sportdirektortätigkeit auch immer öfter mal im Kontakt gewesen. Ich habe mir den einen oder anderen Rat eingeholt von Krischi. Der ist natürlich echt senkrecht gestartet seit seiner oder seit seiner Berufung da zum Paderborner Sportdirektor. Ging es wirklich nur steil bergauf und ja, freut mich natürlich. Ist echt ein sehr cooler Typ und auch sehr angesehen in der Branche mittlerweile, auch in den höchsten Kreisen. Und ja, freue ich mich natürlich umso mehr dann auch noch für ihn, dass er das jetzt in seiner ersten Saison in Frankfurt dann so bewerkstelligen konnte.
Leipzig hat nicht ganz so funktioniert. Da hat, glaube ich, einiges so nicht gepasst. Und wichtig war, glaube ich, für ihn dann in Frankfurt zu beweisen, dass es aber bei dem nächsten Verein dann wieder passt.
Ich glaube einfach, in Leipzig hat er nicht die Möglichkeiten, so frei zu entscheiden gehabt, wie jetzt in Frankfurt. Ich glaube, dass das für ihn auch ein großes Kriterium war, nachher den Verein zu wechseln, weil Oliver Minzlaff ist natürlich da drüber noch und ist auch ein sehr mächtiger Mensch. Und ich, so wie ich das Gefühl habe, auch jemand, der die Zügel gerne in der Hand hält. Ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber da hat der Krischi, glaube ich, nach was anderem gesucht einfach. Ne? Das war sicherlich vielleicht die attraktivere Stelle, was jetzt den sportlichen Erfolg angeht. Aber er hat neben nach einer Stelle gesucht, wo er sich, glaube ich, ein bisschen mehr selbst verwirklichen kann. Und das macht es ja für mich auch mal sympathisch, dass jemand sowas in diesem Fußballbusiness dann auch von allein sagt. Und so eine Stelle bei RB, die sicherlich in der Branche, ja, da reißen sich oder lecken sich die Leute die Finger ab nach so einer Position und ja, spricht für Krischi, glaube ich.
Bin mal gespannt, wer Sportchef bei RB Leipzig wird. Hast du schon was Leuten gehört? Also wer das wird? Also sollen ja jemanden haben.
Nein, ich habe wirklich nichts gehört. Ich war ja letztens ich war letztens bei dem Spiel RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers. Da war ich im Stadion. Ja. Ja, da war ich mit dem amerikanischen Nationaltrainer, mit Greg Berhalter, wo ich jetzt ein bisschen was gemacht habe und wir haben das Spiel zusammengeschaut und waren unter anderem da auch oben in den höchsten Kreisen da unterwegs und ja, habe immer mal geguckt, wen ich da so sehe, aber ja, Jochen Schneider habe ich gesehen, der ist da auch zu Gast gewesen, aber ja, der macht jetzt aktuell nichts, also vielleicht ist der ein Kandidat, der in Frage kommen könnte, der hat ja auch RB-Vergangenheit. Von daher ja, ist das vielleicht möglich, aber ansonsten, Mario Gomez hat mir nicht gesagt, wer neuer Sportdirektor wird.
Welcher Trainerabgang am Wochenende hat dich denn am meisten überrascht? Adi Hütter, Markus Weinzierl oder Kohfeldt aus Wolfsburg?
Weinzierl, muss ich ehrlich sagen, hat mich am meisten, vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, das ist ja heutzutage wirklich nicht mehr die Norm, dass einfach jemand im Fernsehen das sagt danach, ohne dass er überhaupt jemanden informiert hat, da kurz noch die Mannschaft mitgenommen und das dann verkündet und das war's dann. Also das war eine coole Aktion, fand ich, natürlich ungewöhnlich, aber naja, sehr konsequent und ja, dann hat er die Leute mal vor vollendete Tatsachen gestellt, hat das Heft des Handelns quasi mal selbst in die Hand genommen und ja, für sich entschieden. Muss man auch Respekt vorhaben, wenn jemand das macht.
Freitag ist ja schon der Präsident zurückgetreten vom FC Augsburg und dann eben am Samstag Markus Weinzierl, die Präsident und Trainer scheinen engen Draht gesponnen zu haben. Nicht gut bei der ganzen Geschichte sieht Stefan Reuter aus, der lange im Geschäft ist, der das Geschäft auch sehr, sehr gut kennt, aber in der Nummer hat er jetzt nicht die beste Rolle gespielt, von außen gesehen. Also ihr wirklich rein von außen gesehen.
Klar, ich meine, grundsätzlich wissen wir niemals, was intern läuft und was es für Gründe gibt. Manche oder meistens kommen diese Gründe ja oft auch nie ans Tageslicht. Aber ich meine, da gab es jetzt wirklich auch ein, zwei andere Stimmen, die das noch gesagt hätten. Und ich meine, mal klar, es ist unschön, wenn der Vertrag zum 30.06.22 ausläuft und man hat bis zum letzten Spieltag nicht mit dem Trainer gesprochen. Das ist natürlich am Ende, ja, also keine gute Basis, ne, für eine weitere Zusammenarbeit. Das war dann sehr konsequent von Markus Weinzierl und ja, ich meine, irgendwelche Gründe wird Stefan Reuter gehabt haben, weil aus Jux und Dollerei wird er das nicht gemacht haben, ne? Da wird irgendwas dranhängen und irgendwann wird er es uns vielleicht verraten jetzt mal demnächst. Aber ja, das so ganz objektiv betrachtet hat es nicht so richtig Sinn gemacht. Aber wie gesagt, also gehen wir mal davon aus, dass da ein Plan hintersteckt.
Wobei natürlich Weinziel auch schon am Samstag durchblicken lassen hat, dass er und Reuter nicht mehr auf einer Linie waren. Ich glaube, es war jetzt seine zweite Zeit in Augsburg. Da hat es dann nicht mehr mit Stefan Reuter so funktioniert. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, Reuter war der, der ihn wieder geholt hat, zum FC Augsburg dort wieder installiert hat. Er hat zurückgezahlt, hat zweimal den Klassenerhalt geholt. Reuter gibt ihm dann noch mit ins Stammbuch, mit der Mannschaft wäre mehr möglich gewesen. Aus diesen ganzen Sätzen hörst du, die Chemie hat einfach nicht mehr gestimmt. Und dann finde ich es auch nur konsequent zu sagen, okay, wir müssen uns ja trennen. Weil du kannst ja mir noch selber sagen, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Trainer und Sportdirektor eine Einheit sind und eine oder fast immer eine gemeinsame Sprache sprechen.
Ja, also das ist vor allen Dingen nach außen hin ist das extrem wichtig. Ne? Nach innen kann es auch, auch mal knirschen und da kann man sich auch mal die Meinung sagen, da kann man auch mal sauer aufeinander sein. Das ist jetzt nicht so schlimm, das ist eher gut, wie ich finde, ne? dass man da ein offenes Verhältnis miteinander hat. Aber nach außen hin muss natürlich eine einheitliche Sprache gesprochen werden und ja, das hilft natürlich extrem. Ich meine, man sieht es ja auch immer wieder bei Bayern jetzt, ne? Mit Hasan Salihamidžić kommt anscheinend auch nicht jeder zurecht. Da haben nur wieder mal die Trainer ein Problem. Und ja, das ist dann einfach ein großes Spannungsfeld zwischen diesen beiden Posten. Und da läufst du natürlich in Gefahr, dass du dann immer verschiedene Interessen hast. Und der eine kann natürlich die Aktionen des anderen immer ganz gut blockieren. Ne? Wenn der sagt, ich will den Spieler auf gar keinen Fall, mit dem will ich nicht arbeiten als Trainer, dann hast du es als Sportdirektor schwierig. Und andersrum kannst du natürlich auch sagen, wenn der Trainer einen unbedingt will, dann kann ich jetzt auch sagen, den kriegst du nicht, Kollege, da sage ich jetzt mal nein. Und das bringt ja aber nachher nichts, das führt ja zu nichts. Ne? Das ist ja dann eher eine Kindergartengeschichte, deswegen man muss gucken, dass man sich auf einen Weg einigt.
Eigentlich ist es schon so, dass man vielleicht auch mal streitet um ein paar Sachen, wie du es gerade schon erwähnt hast, dass Sportdirektor und Trainer auch gerade bei Spielerverpflichtungen vielleicht nicht immer einer Meinung sind, aber dann sagen, ja, vielleicht hast du recht. Ich finde, das ist sowieso eine Stärke oder sollte eine Stärke in unserer heutigen Zeit sein, dass man vielleicht auch mal bei dem anderen zuhört und sagt, ja, nach 12 oder 14 Stunden, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht und das dann auch zugeben kann. Ich finde, das zeugt von eigener Stärke dann, wenn man das kann.
Ja, absolut. Das ist ja auch total wichtig. Jens, wirklich, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man nochmal sein Ego ein bisschen zurückstellt.
Ja.
Und weil es gibt natürlich viele Wahrheiten im Fußball.
Aber wer kann das heute schon?
Jens, klar, das ist ganz schwierig. Aber vor allen Dingen in der Bewertung von Spielern gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Das muss man ja sagen. Also erstens weiß keiner, wie der Spieler dann in diesem Verein, wo man ist, funktioniert. Und je nachdem, wie man auf die Sache schaut, ist die Betrachtungsweise unterschiedlich. Also das ist schon klar. Wenn man will, findet man bei jedem Spieler Schwächen. Wenn man sich daran aufhängt, dann kann man den Spieler auch schlecht reden, aber genauso gut kann man sich auch zu sehr daran aufhängen, was er kann und vergisst, dass es auch eklatante Schwächen teilweise in den Spielen gibt.
Es ist und wird spannend, wen sich Augsburg jetzt holt, haben sicherlich ein bisschen Zeit. Ich habe gelesen, Enrico Maaßen von der U23 von Borussia Dortmund.
Der scheint einen untriebigen Berater zu haben, der ist überall im Gespräch.
Könnte ein Kandidat sein. Auf der anderen Seite sage ich jetzt immer, von der dritten Liga ist es schon ein hoher Sprung in die zweite Liga. Wem sage ich das? Ja. Und dann noch ein viel größerer in die erste Liga. Und gerade wenn du jetzt von der U23 kommst oder aus einem Vorort von Bielefeld, dann ist das natürlich nochmal was anderes, wenn du in der Bundesliga oder der zweiten Liga dann aktiv bist. Das wird man dann relativ fix merken. Und da könnte der Step dann manchmal schon zu groß sein.
Ja, das ist natürlich möglich. Dortmund hat natürlich auch eine gute Vergangenheit von Trainern der zweiten Mannschaft. Die haben ziemlich gute Karrierewege eingeschlagen im Nachhinein. Ne, so von daher, das spielt sicherlich ein bisschen für ihn rein. Er ist auch ein sehr selbstbewusster Trainer. Ich habe ihn ja dann auch erlebt als Gegner. Also der ist schon sehr von sich überzeugt. Aber so wie ich dann mir sagen lassen habe, auch von Spielern und Leuten, die ich kenne, hat er schon was drauf. Und aber wie du natürlich sagst, das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Von Dortmund 2 dann nachher zu einem entweder traditionsreichen Erstligisten zu gehen oder zu einem ambitionierten Zweitligisten, das kann dich natürlich auch erschlagen. Also ne, Christian Preuß hat zum Beispiel hat auch einen sensationellen Namen nach diesem Aufstieg mit Freiburg und hat dann eben erleben müssen, dass Düsseldorf dich auch auffressen kann, ganz schnell, ne? So als aggressive Medienstadt, das ist sicherlich ein ganz schwieriges Pflaster gewesen und darf man bei der Sache nie vergessen.
Du sprichst natürlich bei Dortmund die Fälle Farke und Wagner an, die da sehr erfolgreich waren als U23-Trainer und dann den Sprung auf jeden Fall geschafft haben. Und von daher, das wird spannend sein, das zu beobachten. Aber in Dortmund schwärmen sie auf jeden Fall von Maaßen. Der hat dort eine gute Arbeit gemacht. Lass uns mal über die beiden anderen Trainer reden, die in der Bundesliga gehen werden, definitiv gehen werden. Ja, bei Adi Hütter hat es sich irgendwie abgezeichnet. Trotz der hohen Ablöse, 7 Millionen waren es, glaube ich, die Gladbach an Frankfurt gezahlt haben. Das war keine Win-Win-Situation. Für beide Seiten hat das irgendwie nicht funktioniert. Weder für Hütter noch für Gladbach. Am Ende bist du Zehnter geworden. Ist eine enttäuschende Saison gewesen. Ein paar Spieler, wie zum Beispiel Ginter, verlassen den Verein unzufrieden. Der Sportdirektor ist nicht mehr da. Also das Gladbach von 2022 ist ein ganz anderes als in den Jahren zuvor, würde ich mal so sagen.
Also definitiv, Adi Hütter ist natürlich mit großen Vorschusslorbeeren gekommen, allein schon wegen der Ablöse. Das bringt so eine Sache ja leider mit sich, dass dann Menschen auch ganz unmenschliche Dinge erwarten von einem Trainer. Aber es war natürlich de facto so, dass es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, dass das auch nicht einfach hat. Ich glaube, er hat die schwierigste Phase von Max Eberl mitgenommen, die man haben konnte in dieser Zeit, wo er schon mit sich selbst zu kämpfen hatte und seinen Burnout-Erscheinungen und einfach diesem müde und kaputt sein von dieser langen Zeit als Sportdirektor. Und ich glaube, dass das nicht einfach war, glaube ich, dann für ihn auch. Und dazu haben die Ergebnisse dann teilweise nicht gestimmt. Ich fand es trotzdem gut, dass Gladbach daran festgehalten hat. Ich bin überzeugt davon, dass das Richtige war auch, da sich durchzubeißen. Und jetzt nach der Saison ist es natürlich was anderes. Ne? Da kann man natürlich dann drüber sprechen in der Analyse und sagen, hey, na, vielleicht ist es besser, man trennt sich, weil das war für beide Seiten nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das finde ich dann eigentlich so den idealen Weg, wenn man sich dann doch trennt, dann durchziehen, das Minimalziel erreichen quasi. Mehr war es ja jetzt dann trotzdem nicht für Gladbach nach den erfolgreichen Jahren. Und dann erhobenen Hauptes auseinandergehen.
Ist irgendwie so ein bisschen das amerikanische Modell, oder? In den Franchises macht man ja sowohl Eishockey, Basketball, Baseball oder auch American Football. Man spielt die Saison zu Ende und dann gibt's immer, im Football wird's der Black Monday genannt. Das ist dann der Montag unmittelbar nach der Saison, wo die ganzen Trainer gefeuert werden. Und das macht man ja sehr selten, vor allem im American Football, dass man während der Saison einen Coach raushaut. Da muss schon schwerwiegendes dann vorfallen.
Das stimmt, das ist auch in der NBA so, dass das eigentlich ähnlich gehandhabt wird, dass man lieber die Saison zu Ende macht, danach kurz analysiert und dann diese Entscheidung trifft. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, da kann man auch nicht absteigen, ne? Egal wie schlecht man spielt, da kann man einfacher handhaben, die Sache, ohne dass man da jetzt irgendwie weitreichende Konsequenzen fürchten müsste, außer den Unmut der Fans jetzt erstmal. Aber nächstes Jahr bist du auf jeden Fall wieder dabei. So, von daher ist es natürlich nicht ganz zulässig, das zu vergleichen. Aber es ist ja auch de facto so, dass Trainerwechsel leider nicht so diesen Effekt haben, ne? Den man immer erhofft. Man hat natürlich trotzdem oftmals die Trainer im Kopf, die es geschafft haben, dann den Effekt zu haben. Aber die breite Masse, die geht dann unter.
Bisschen Farbe jetzt? Zu Gladbach zurück. Ich halte ja selten was von Rückholaktionen, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Gerade für den Neuaufbau in Gladbach, wenn man da ihn in Ruhe arbeiten lässt. Gladbach ist jetzt nicht das Medien-Epizentrum. Klar sind dort auch Journalisten und klar wird das auch beäugt, aber es ist auf jeden Fall wieder entspannter als in Dortmund für ihn. Er ist ja jetzt nicht der Entertainer. Ich glaube, das nimmt er einem auch nicht übel, wenn man das so sagt. Aber ich glaube, Gladbach, das könnte für ihn auch nochmal gut passen.
Ja, ich glaube, dass jetzt dass sowohl Lucien Favre als auch Nico Kovac als auch Bruno Labbadia, dass die da jetzt viel unterwegs sind zwischen den Städten und da irgendwie mal Thema sein werden. Also Bruno Labbadia ist jetzt auch schon eine Weile nicht gewesen und hat, glaube ich, auch ein paar, so wie ich das aus dem Markt gehört habe, 2-3 Sachen abgesagt. Also ich glaube, der ist auch eine interessante Option trotzdem für die verschiedenen Vereine. Und Lucien Favre, ich halte davon eigentlich nichts. Ehrlich gesagt, das nochmal aufzubauen.
Tolle Kohleaktion.
Ja, ich glaube es nicht. Also,
du werfst ja auch abends keine Pizza auf die. Na, du isst ja natürlich gar keine Pizza. Die du am Tag vorher hattest, die wird nicht aufgewärmt?
Doch, gab's schon mal, Jens. Gab's auf jeden Fall schon mal.
Also, aber grundsätzlich kann man ja mal was Aufgewärmtes essen, oder? Also es gibt ja zum Beispiel auch Gerichte, die am zweiten Tag erst viel besser schmecken. Zum Beispiel Eintöpfe schmecken am Tag danach, wenn man sie dann nochmal aufwärmt, eigentlich noch besser.
Wirklich? Also ich bin jetzt vor allen Dingen in Zeiten, wo 1000 Kilometer entfernt Krieg herrscht und Leute nichts zu essen haben, da halte ich es auf jeden Fall für ganz fahrlässig, zu viel Sachen oder überhaupt Sachen wegzuschmeißen. Ne, ja. Ich versuche da schon sehr ergiebig zu sein und immer noch Reste aufzuwärmen und zu essen, also definitiv. Das mal ganz
aber nebenbei. Im Fußball bist du jetzt kein Fan von aufgewärmten Sachen. Jetzt,
so von
ich
der
bin
Sache
auch nicht so der große Fan von.
Speziell jetzt in der Sache glaube ich eigentlich nicht, dass es, weil man hat von Lucien Favre in Gladbach eigentlich schon alles gesehen, die guten Zeiten und was soll jetzt noch entwickelt werden können, da was nicht schon entwickelt wurde mit ihm. Und ich weiß nicht, ich sehe es einfach nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie es nicht machen.
Was mit Florian Kohfeldt? Da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, Mensch, nach dem 2-2 gegen die Bayern, das hatte auch so den Anschein gemacht. Aber ich glaube, bis auf Jörg Schmadtke hat er nicht mehr ganz so viele Fürsprecher gehabt rund um den VfL Wolfsburg. Klar, er hat sie irgendwie gerettet, aber die Fallhöhe vom VfL Wolfsburg in dieser Saison ist auch schon relativ groß. Die waren letzte Saison Vierter und sind jetzt auf Platz 12 eingekommen und haben doch einige herbe Rückschläge einstecken müssen.
Ja, das stimmt. Ich meine, da muss man Lasner auch mal sehr loben, muss ich ehrlich sagen. Also der hat da natürlich im Nachhinein gesehen eine exzellente Saison abgeliefert. Und wenn man das jetzt mal so in die Perspektive setzt, jetzt sind sie Zwölfter geworden mit dem Punkt, den sie sich da noch geholt haben. Ja, ist okay, aber ich glaube, mit den Möglichkeiten, die sie da haben, auch finanzieller Natur, hätten es doch ein paar Plätze mehr sein können, die sie da gut machen. Und deswegen, ja, überrascht hat es mich trotzdem auch, muss ich ehrlich sagen. Weil am Ende hat er den Auftrag gehabt, die Klasse zu halten und gesichert zu halten. Das hat er ja relativ entspannt geschafft mit 9 Punkten jetzt Vorsprung auf den 16. Platz. Und dass er da jetzt nicht gleich eine absolute Spitzenmannschaft draus gemacht hat, da hätte man ihm vielleicht schon auch nochmal die nächste Saison geben sollen. Also ich bin jetzt nicht 100% ein Fan der Entscheidung.
Ja, wer da jetzt kommt, müssen wir noch nicht so richtig in Wolfsburg. Ich glaube, die müssen jetzt erstmal die Entscheidung so ein bisschen verarbeiten. Ja, es ist Zeit. Werden sicherlich auch jemanden finden. Ist ja jetzt, ich sag mal, jetzt vom ganzen Fluidum und von der Fanbase ist nicht der attraktivste Standort. Also da trete ich Wolfsburg jetzt nicht zu nahe, aber die Möglichkeiten, die sind schon ganz ordentlich, die man da beim VfL Wolfsburg hat.
Da kann ich mir Nico Kovac zum Beispiel auch vorstellen.
Echt?
Ja. Okay. Also könnte ich mir vorstellen. Warum auch immer. Ich kann es gar nicht so richtig begründen, aber wir werden es sehen, Jens.
Wir werden es sehen. Bevor wir jetzt in Richtung Relegation gehen, sag noch ein Wort zu Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld ist abgestiegen, aber Fabian Klos bleibt. Freust dich für Klosi, dass er noch eine schöne Saison bei der Arminia erleben kann und das alles irgendwie vielleicht eine runde Sache wird?
Also ich war extrem überrascht, weil eigentlich sowohl Samir als auch Klosi sehr so konsequente Menschen sind, wo ich jetzt nicht gedacht habe, dass es da nochmal einen Rückzieher geben kann von beiden Seiten und der musste ja von beiden Seiten kommen. Aber ich habe mich dann doch sehr gefreut, muss ich sagen, weil das natürlich jetzt auch nicht ein Abschied ist, der ihm gebührt hätte. Beim Spiel ausgewechselt mit der Kopfverletzung und danach nie wieder in Spielkleidung auf dem Rasen gestanden, das spiegelt nicht das wieder, was er verdient hat aus diesen 11 oder 12 Jahren. Deswegen finde ich es cool. Also ich finde es auch cool, dass so eine Entscheidung zurückgenommen werden kann in einem Verein. Also das finde ich erstmal cool, dass da beide Seiten auch offen mit umgehen und sagen, in der Konstellation jetzt würden wir das gern wieder wollen. Und der andere sagt sofort, hey, cool, bin ich dabei. Da gehört ja auch viel dazu. Ich habe ihm auch direkt geschrieben und er freut sich auch und ist happy mit der Sache. Und die Fans sind happy und von daher ist doch schön.
Ich glaube, das ist für das Gefühl, für das Bielefelder Gefühl auch eine ganz wichtige Entscheidung jetzt mit dem Abstieg, dann wenigstens so eine positive Botschaft zu haben, dass die Identifikationsfigur weiter an Bord bleibt. Und es ist so wichtig bei Vereinen, so diese Identifikationsfiguren zu haben. Davon gibt es nicht allzu viele und deshalb umso wichtiger, dass so einer an Bord bleibt. Wer trainiert denn den Klos nächste Saison in Bielefeld?
Das ist eine richtige und wichtige Frage. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Da habe ich auch Maaßen gelesen. Deswegen habe ich ja gesagt, er scheint einen umtriebigen Berater zu haben.
De Michelis habe ich irgendwie gehört.
De Michelis habe ich auch gelesen, genau.
Ja, siehst du?
Ja, also das wäre so ein Samir-Move. Könnte ich mir vorstellen, dass De Michelis, obwohl der natürlich jetzt noch nicht die Erfahrung im absoluten High-End-Bereich hat, Aber gut, der hat natürlich als Spieler alles erlebt, was jetzt aber nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein muss. Aber ich könnte es mir vorstellen.
Mein Lieblingszitat am Wochenende war: Ich sehe nur, wie auf einmal Fritzler auf mir lag. Gesagt von Pellegrino Matarazzo nach der Rettung des VfB Stuttgart nach dem 2:1 Siegtreffer in der 93. Minute gegen den 1. FC Köln. Das Zitat, ich sehe nur, wie auf einmal Fritzler auf mir lag, könnte auch in anderen Berufsbereichen gewählt werden, aber ist tatsächlich im Fußball gewählt worden. Hast du es gesehen? Also wie das Maskottchen des VfB Stuttgart, was sowieso immer sehr untriebig ist, da mittendrin war im Jubel?
Ich habe es nicht gesehen, nicht direkt. Also ich habe dementsprechend nur Instagram-Bilder gesehen und da ist es mir aber nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Ja, großartig. Also der VfB Stuttgart hat sich dann diesen Klassenerhalt aber irgendwie verdient, oder? Also mit diesem ganzen Engagement, was sie da jetzt im Saisonendsport reingelegt haben, mit dem Punktgewinn bei den Bayern, auch mit diesem Endsport gegen den 1. FC Köln. Haben sie verdient die Klasse gehalten?
Ja, also klar. Ich meine, die haben dann perfekt die Schwächeperiode von Hertha am Ende dann nochmal ausgenutzt. Und ja, wie wichtig dieser Punkt bei den Bayern war, ist natürlich echt Wahnsinn, muss man echt sagen. Der war absolutes Gold wert. Und da sind so kleine Entscheidungen mal wieder entscheidend gewesen. Ne? Hertha kriegt gegen Bielefeld in der letzten Minute das Tor oder ja doch in der Nachspielzeit dann gegen Mainz das späte Gegentor, dann gegen Dortmund jetzt auch wieder ein relativ spätes. Und Stuttgart macht dann einfach in der 92. diesen Treffer. Und ich meine, ja, Stuttgart ist natürlich eine junge Truppe. Ich freue mich extrem, dass sie es geschafft haben, weil man hat ja auch gesehen, was da für Emotionen dabei waren. Da habe ich Gänsehaut am ganzen Körper gekriegt, als ich das gesehen habe. Und also nicht, dass das jetzt bei Hertha nicht gewesen wäre. Ne? Die hätten sich natürlich auch sehr gefreut, wenn sie sich gerettet haben. Aber das so zu schaffen auf diese Art und Weise, das ist schon, also das sind Emotionen pur, das kann man nicht beschreiben. Und sowas sieht man dann einfach auch gern. Und ich habe mich echt gefreut. Ja. Verdient, finde ich auch.
Die Hertha muss also jetzt in die Relegation. Felix Magath hat es so prophezeit, es ist so eingetreten gegen seinen HSV. Wie siehst denn du jetzt sein Wirken in Berlin?
Ja, ich meine, Felix ist natürlich ein absoluter Medienprofi auch, ne? Da hat das natürlich in der Pressekonferenz, weiß nicht, ob du die geschaut hast, hat das natürlich sehr clever verkauft, hat das nicht als Niederlage gewertet, sondern hat gesagt, ja, ne, wir haben einen Step zum Klassenerhalt geschafft, wir haben es jetzt in der eigenen Hand, haben sind von 17 auf 16 gesprungen und haben jetzt sehr gut gespielt und deswegen sieht er auch gegen den Dritten der zweiten Liga dann den Vorteil eher bei der Hertha. Wenn sie so spielen, dann gewinnen sie die Relegation. So, der ist natürlich echt extrem erfahren bei so Sachen, ne? Das hat er gut moderiert, muss ich lassen, hat er sehr gut gemacht und auch sein Spruch ist ein Spruch, den er mir immer gesagt hat. Er hat gesagt, Sebastian, der Amateur hofft immer nur. Der Profi ist vorbereitet auf alle Eventualitäten. Und das war ja sein Spruch quasi, auch im Zusammenhang mit dem Spiel, ne? Dass er letzte Woche schon gesagt hat, für den Profi, für den ich mich halte, bereite ich mich auf die Relegation vor, auf den schlimmstmöglichen Fall quasi. Witzig in dem Sinne, aber es ist ja ein sogenannter Insider dann zwischen ihm und mir, dass er das immer zu mir gesagt hat. Die müssen das natürlich schaffen. Sein Wirken ist im Großen und Ganzen, glaube ich, gut gewesen. Also ich glaube, mit einem Punkteschnitt von knapp aufgerundet 1,3, glaube ich, würde eine Punkteanzahl von 42 auf eine ganze Saison geben. Das wäre dann wahrscheinlich eine sichere Rettung. So, dementsprechend muss man sagen, wenn sie vorher diesen Schnitt geholt hätten, hätten sie sich gerettet. Und dementsprechend war es, glaube ich, dann schon eine Verbesserung auf jeden Fall. Also eine deutliche Verbesserung zu vorher.
Aber der HSV kommt mit Rückenwind in die Relegation.
Ja, der HSV kommt mit Rückenwind, aber ist natürlich auch der HSV. Also das dürfen wir bei der ganzen Sache mal nicht vergessen, aber ich glaube, dass es sich für den HSV in dem Sinne jetzt auch besser spielt, weil sie eben Außenseiter sind, wirklich. Weil man doch die Chancen wahrscheinlich eher so 60-40 für Hertha werden würde. Und dementsprechend ist das eine gute Ausgangslage für den HSV und ich denke auch wirklich, dass sie gute Chancen haben.
Hm. Was denkst du? Ich weiß es nicht. Ich habe die Hertha am Samstag nahezu komplett gesehen. Also richtig überzeugend war, fand ich das nicht. Sie hatten ja diesen Elfmeter und ansonsten wenig Torchancen. Wirklich ganz, ganz wenig. Ich würde noch sagen, noch ein, zwei andere Torchancen. Gut, Dortmund hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. War eh kein gutes Spiel. Also Highlight war die Choreo für Michael Zorc. Aber ja, Dortmund gewinnt am Schluss das Spiel und das dann auch nicht unverdient. Und die letzten 2-3 Spiele, glaube ich, haben schon Narben hinterlassen bei den Profis von Hertha BSC. Vor allem das Bielefeld-Spiel, wo du dich retten kannst, wo du eigentlich schon fast sicher durch warst. Du musst halt nur das 2-0 machen. So, kassierst dann wirklich in der Nachspielzeit den Ausgleich. Mainz, da
ging Mainz noch dann mal verlieren. 1-0 laufen, glaube ich, 2 Mann alleine aufs Tor zu.
Ja, na klar, natürlich.
Und der macht es alleine und verwertet die Chance nicht. Wenn du im Nachhinein, da wirst du halt wahnsinnig. Ne? Das sind so eine Sachen, die bringen dich um den Schlaf. Ein Punkt hätte gereicht, dass es die Rettung
ist. Ich glaube, das lastet auch an den Protagonisten und Betroffenen, wenn das dann tatsächlich schiefgehen sollte. Und man wird es immer wieder an dieser einen Chance dann aufwiegeln und sagen, hier hättet ihr mal da das 2-0 gemacht. Was einfach ist und für aus meiner Sicht dann auch zu einfach, aber natürlich, du weißt, wie es funktioniert. Ich habe mit Wolf Fuß gesprochen, dem Fußballkommentator. Der ist jetzt in den nächsten Tagen ordentlich im Einsatz. Für Sat.1 kommentiert er die Relegationsspiele, sowohl Hertha gegen HSV als auch Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden und dann auch Pokalfinale. Also SC Freiburg gegen RB Leipzig. Und rund 20 Minuten das Gespräch hört ihr jetzt.
Unser Interview.
Fußballkommentator Wolf Fuß ist in der Leitung. Wolf, guten Tag.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Das hört sich eher wie ein Deutschland-Reiseblock an. Berlin, Kaiserslautern, Berlin, Hamburg, Dresden. Da hast du dir aber für die nächste Woche oder für die nächsten Tage ordentlich was vorgenommen.
Ja, ich habe mir ein bisschen was vorgenommen. Das kann man nicht anders sagen. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, es gibt auch andere Menschen, die einfach jeden Tag arbeiten.
Ja, es sind ja jetzt nicht die schlechtesten Orte, sage ich mal. Also du siehst was von Deutschland.
Weißt du, wenn ich normalerweise würde ich zu Hause auf der Couch liegen und es mir angucken. Hm. Ja, und dann finde ich, kann ich auch hinfahren.
Ja, auf jeden Fall. Und 5 Spiele in 6 Tagen, das ist ein ambitioniertes Programm.
Ja, es ist so. Aber ich kenne es ja von großen Turnieren, WM, EM, auch wir hatten ja das Champions League Turnier. Also das ist ja letztlich ist es eine Frage der Vorbereitung und der Organisation.
Bisschen schade, dass dann sonntags nichts ist, oder? Fragt dann die Familie mal, also fragen alle und die beiden Kinder dann mal, wer ist denn der Mann mit dem schütteren Haar? Oder?
Nee, der Sonntag geht es von Berlin, also vom Pokalfinale Richtung Hamburg.
Richtig, sehr schön.
Richtung Volkspark und dann habe ich da mal ein paar Stunden, wo ich mich auf die Rückspiele vorbereiten kann. Das ist das Entscheidende. Also die Vorbereitung ist das Entscheidende. Du musst es halt gut machen und du musst es halt akribisch legen. So. Mhm. Und sind ja die Spiele als solche, das sind ja dann nur die 90 Minuten. Also da habe ich ja dann nicht mehr zu tun, als die 90 Minuten zu gucken. Der Weg bis dahin ist umfangreich, das stimmt.
Da höre ich heraus, der Kollege Wolf Fuß war ein guter Schüler. Der war für die Prüfung immer wunderbar vorbereitet und dann lief es wie ein Länderspiel in der Prüfung.
Leider nicht. Aber ich bin immer da, wenn es drauf ankam.
Siehst du?
Also ich war immer da, wenn es drauf ankam in der Schule. Also wenn es darum ging, so den Extrameter zu gehen oder so Challenges zu fahren, das konnte ich immer gut. Ja. Also ich habe mich immer gerne Herausforderungen gestellt.
Ich glaube, in der Schule mit der großen Klappe hast du die Lehrer schon auf jeden Fall überzeugt. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir über Relegation und Pokalfinale sprechen, noch ein Wort zu Eintracht Frankfurt verlieren. Ich glaube, das müssen wir machen. Mittwoch das große Finale in Sevilla. Und ich kenne niemanden, der sagt, na Mensch, Eintracht Frankfurt ist mir Wumpe. Den drücke ich nicht die Daumen. Also ich glaube, irgendwie solidarisiert man sich mit der Frankfurter Eintracht, weil die eine wirklich wunderbare europäische Geschichte da in dieser Saison geschrieben haben.
Absolut, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wie so ein Fußball-Lagerfeuer, wo sich die Nation versammelt. So ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner aller Fußballfans. Das ist ein Phänomen. Das hat Eintracht geschafft, jetzt schon zum zweiten Mal in der Europa League. Alle gucken, alle Fußballfans gucken, alle Fußballfans drücken Eintracht Frankfurt die Daumen. Und ich fieber mit am Mittwochabend. Also das wird außergewöhnlich. Es wird wirklich außergewöhnlich, weil dann auch noch gegen die Glasgow Rangers. Also da gibt es auch nochmal eine echte Challenge für die Eintracht-Fans. Der werden sie sich stellen, glaube ich. die Rangers auch. Es wird stimmungsvoll und es wird handgemachter Fußball von beiden Seiten. Toll.
Dann lass uns über die Relegation sprechen. Also wir hatten auch schon Relegationsspiele, ich erinnere mich, Wien-Wiesbaden gegen Ingolstadt zum Beispiel. Aber ich sag mal, Berlin gegen Hamburg und Kaiserslautern gegen Dresden sind jetzt nicht die schlechtesten Partien für die Relegation.
Beste, also das Beste, wo ich mich dran erinnern kann. Und das ist wirklich, es kommt daher wie ein Highlight. Eben nicht wie eine Sonderschicht oder eine Strafschicht oder eine Zusatzschicht, sondern es ist ein echtes Highlight dieser Bundesliga-Saison. Wir sind in 4 Stadien zu Gast. Wir sind mit 4 Traditionsvereinen unterwegs. Es werden alle Stadien ausverkauft sein. Die Städte fiebern jeweils mit. Das brauche ich dir in Dresden nicht zu sagen. Ich glaube, da ist alles auf den nächsten Dienstag ausgerichtet. Also dementsprechend in Kaiserslautern ist es am Freitag schon soweit. Das sind alle stehen. Wir übertragen ja bei Sat.1 und Free TV. Also bundesweite Strahlkraft, bundesweiter Fokus. Es wird herausragend. Ich freue mich brutal.
Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Hertha gegen den HSV. Also Felix Magath muss ja wirklich hellseherische Kräfte haben, oder? Also er hat es ja vorhergesehen und da war noch nicht die Rede, dass der HSV tatsächlich mal nicht Platz 4 belegt, sondern Platz 3 belegt. Und jetzt ist es dazu gekommen. Magath gegen seine alte große Liebe.
Ja, ist so. Es schließt sich für ihn so ein kleiner Kreis. Also ich weiß, in den letzten Jahren wurde der Name Magath ja immer mal gehandelt, wenn in Hamburg schwere See war und ein Trainer gesucht wurde. Und das war ja häufig genug der Fall. Und man ist irgendwie nie zusammengekommen. Ich glaube, dass es auch damit zu tun hatte, dass Felix Magath das Denkmal, das er in Hamburg ja immer noch hat, aus seiner aktiven Zeit, dass er dieses Denkmal nicht zerstören wollte, weil er einfach die Gefahr gesehen hat. Und jetzt wird er dazu gezwungen, in Hamburg nochmal Schicksal zu spielen. Also das wird außergewöhnlich. Aber es geht natürlich um ihn persönlich und es geht natürlich um die Hertha. Und es geht darum, die Hertha in der Liga zu halten. Und jetzt sagst du mir, wer da Favorit ist in dem Spiel.
Das wollte ich dich jetzt fragen. Also da würde ich sagen 50-50, oder?
Kann ich nicht sagen. Der Hertha hat viele Matchbälle vergeben. So ehrlich muss man sein. In Bielefeld, wenn erinnere ich mich an den Konter, den die einfach nur zu Ende spielen müssen, dann steht es 2-0. Dann gewinnen sie das Spiel, damit sind sie in der Liga. Stattdessen Gegenangriff, Nachspielzeit, Ausgleich, nur ein Punkt. So, dann haben sie es auf der Kelle gegen Mainz. Da fehlt ein Tor. Dann sehen die selbst in Dortmund sehen sie ganz gut aus. Da hat Magath einen umstrittenen Elfer gesehen. Aber auch da fehlt dann letztlich einfach ein Tor. Und jetzt stehen sie da. Und man muss sagen, vom Schicksal küsst ist die Hertha im Moment nicht. Und der HSV war schon weg. Ja. Also da hat man schon gesagt, das wird wieder nichts. Das wird wieder auf Platz 4 enden. Dann gewinnen die 5 in Serie und erreichen Platz 3. Und wer die Bilder gestern in Rostock gesehen hat, konnte sehen, dass das wurde als Erfolg verbucht. Und deshalb ist das Momentum, wie es so schön heißt, im Moment mit den Hamburgern. Also wer daraus eine Favoritenposition konstruieren will, kann das tun. Das ist aber dann auch das einzige Argument, was es gibt.
Wird auf jeden Fall eine enge und spannende Geschichte. Spielt es eigentlich bei der Relegation eine Rolle, dass es keine Auswärtstorregel mehr gibt? Oder sagst du, nee?
Ich habe noch kein so ein richtiges Verhältnis dazu entwickelt, wie das Leben ohne Auswärtstorregel ist. Ich glaube nachrangig. Wenn es im Hinspiel gut läuft und du hast das Gefühl, du kannst jetzt voll durchziehen, glaube ich, machst du es eher. Also so ein Hinspiel wird eher aufgewertet. Dass man nach dem 2-0 eher aufs 3-0 geht und ruhig auch ein bisschen mehr ins Risiko geht, wenn es das Spiel hergibt und wenn es der Spielverlauf hergibt, um es möglicherweise fürs Hinspiel schon zuzumachen oder nach dem Hinspiel schon zuzumachen, weil man ja doch wegen Auswärtstorregel dann immer noch mal eher abgesichert hat. Also wenn es 2-0 stand, dann eher aufpassen, dass es nicht noch einen Anschlusstreffer gibt. So, also dass es halt insgesamt ein bisschen vorsichtiger war. Aber ich habe mir noch keine richtige Meinung dazu gebildet, was jetzt besser ist.
Wolf, wenn du die Statistiken der Relegation zu Rate ziehst, dann war es bei der Relegation Erste gegen Zweite Liga in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass sich der Erstligist durchgesetzt hat. zu großen Teilen. Umgekehrt, bei der Relegation zweiter Liga gegen dritten Liga hat wirklich der Drittligist die Nase vorn. Ich glaube, da ist die Tendenz 9-4. Also 9-mal hat sich der Drittligist durchgesetzt. Und wenn du jetzt hier in Dresden fragen würdest, da würden viele sagen, ja, die Chancen für Dynamo Dresden sind nicht die allergrößten gegen den ersten FC Kaiserslautern, weil sie eben eine Rückrunde gespielt haben ohne Sieg. Wie schaut man denn von draußen, du von ganz draußen, aktuell auf Dynamo Dresden?
Naja, du weißt ja, ich bin Dynamo sehr verbunden und habe auch schon Veranstaltungen gemacht dort und bin immer gerne in Dresden. Deshalb gucke ich immer mit einem halben Auge auf Dynamo. Hatte ich so den Eindruck in den letzten Wochen, ich habe KSC habe ich viel gesehen, das sah eigentlich ganz gut aus, ne? Das sah eigentlich relativ stabil aus. Sie bringen aber die Spiele nicht ins Ziel. Jetzt, wenn du Sachsen-Derby verlierst, dann hast du natürlich schlechte Argumente für einen Lauf, ne? Also für einen positiven Lauf. Und wenn du dann in der Rückrunde gar kein Spiel gewinnst, dann stehst du gänzlich blank da. Ich glaube nichtsdestotrotz, das sind zwei angeschlagene Boxer, die aufeinandertreffen. Ja, also in Kaiserslautern war ja eigentlich schon aufgestiegen. Die sind unter der Last des Aufstiegs offensichtlich zusammengebrochen. Haben jetzt auch noch einen Trainer gewechselt. Also das sind Geschichten, man möchte fast sagen, eine typische Geschichte für Kaiserslautern, eine Geschichte, wie sie typischerweise auch in Dresden hätte vorkommen können. Also sie sind sich beide sehr ähnlich, ja, in ihrer Situation und in ihrer Gesamtgemengelage. Ich hab keinen Favoriten. Ich hab keinen. Es ist, glaube ich, für Dynamo wäre es gut, wenn sie das Hinspiel nicht verlieren.
Kenne ich auch viele, die das sagen. Ja, nicht in Kaiserslautern verlieren.
Es wäre, glaube ich, brutal schwierig, wenn du wüsstest, du musst in dieses Rückspiel alles reinhauen. Vielleicht ist das aber auch der entscheidende Brustlöser. Was die dringend brauchen, ist ein Erfolgserlebnis. Irgendwas, was sich nach Erfolgserlebnis anfühlt.
Ich glaube, das ist das große Ding und das wollten sie sich eben mit dem Sachsen-Derby holen. Der Schuss ist komplett nach hinten gegangen. Ja. Weil du den Trainerwechsel jetzt gerade gesagt hast mit Dirk Schuster. Schuster kennt natürlich den Osten, war lange Zeit bei Erzgebirge Aue Trainer. Der kennt Relegation, also der weiß auch, auf was es an solchen speziellen Abenden ankommt.
Ja, aber er kennt die Mannschaft halt nicht. Und er hat die Mannschaft noch nie unter Wettkampfbedingungen gehabt. Also der hat jetzt praktisch 14 Tage nur trainiert. Also natürlich, die konnten sich ausruhen und konnten sich gezielt vorbereiten, konnten sich auf den Gegner vorbereiten. Der hat wahrscheinlich so viel Dresden geguckt wie noch nie in seinem Leben. Und weiß genau, wann der Außenverteidiger nach innen zieht und wann er versucht, außen vorbeizugehen. Alles in Ordnung. Die Frage ist, bringt es was? Weil am Ende ist es so, dass am Betze 50.000 stehen, die völlig außer Rand und Band sind. Und was bringen die Dresdner für eine Kapelle mit? Ich tippe auf
5.000.
10.000, ne? In der Größenordnung. Also, und auch die Dresdner sind ja bekannt dafür, dass sie Mittel und Wege finden, um an Karten zu gelangen. Also, das musst du auch erstmal stehen. Also, es müssen beide erstmal stehen. Und es hat jetzt in den letzten Wochen nicht danach ausgesehen, als hätte sich jetzt Kaiserslautern besonders wohlgefühlt, zu Hause vor 50.000 den Aufstieg zu vollenden.
Stimmt. Und wie gesagt, das wird eine offene Geschichte, Ausgang komplett ungewiss und man kann es eigentlich momentan nicht vorhersehen. Beide, wie gesagt, nicht mit Übergepäck an Selbstvertrauen in die Relegation reingehend. Also sehr, 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 sehr spannend. Also
ich freue mich, soll ich dir was sagen, wenn ich das so schnell sagen darf. Ich freue mich für beide Vereine, zwei Traditionsvereine mit bundesweiter Strahlkraft, mit Anhängern auf der ganzen Welt, dass die diese Bühne bekommen. Wirklich. Und ich wünsche mir von beiden, dass sie die Bühne nicht missbrauchen, sondern die Farben jeweils würdig vertreten. Ich habe größten Respekt vor den Emotionen von Dynamo und ich habe größten Respekt vor den Emotionen des ersten FC Kaiserslautern. Aber ich sehe auch eine gewisse Gefahr, dass es emotional verrutscht. Weil am Ende, und das ist das größte Problem, kann nur einer das Ziel erreichen. Und einer erreicht es eben nicht. Und dann ist es ganz wichtig, dass keiner die Nerven verliert.
So sieht's aus. Dann lass uns noch über das Pokalfinale, was so zwischendrin ist, sprechen. Olympiastadion. Ich sag mal, in diesen Pokalfinals entfaltet ja auch das Olympiastadion. Klar, wir haben jetzt auch noch Relegation, aber so das richtige Aroma, oder? Dafür ist das Olympiastadion da. Genau. Wenn Hertha spielt 30.000 gegen Hoffenheim, ist es manchmal schwierig mit dem Olympiastadion. Ja. Aber bei den großen Highlights fetzt das.
Ja, total, total. Also das unterstreicht die Feierlichkeit des Moments, das Olympiastadion. An solchen Tagen, das ist so. Und du hast jetzt also zwei, die den Pokal noch nie gewonnen haben. Es fühlt sich bei Freiburg fühlt sich so an, als würde es da, wenn es den Pokal gibt, den eben auch fürs Lebenswerk geben. Bei Leipzig ist es der dritte Anlauf. Also die werden, glaube ich, selbst wenn sie es nicht schaffen, in absehbarer Zeit nochmal die Chance erhalten. Aber grundsätzlich natürlich reizvoll und, wie ich finde, repräsentativ für diese Fußball-Bundesliga-Saison. Mhm. Auf der einen Seite der Sportclub, organisch gewachsen, aus eigenen Mitteln, mit viel guten Ideen, mit viel Kreativität. Auf der anderen Seite ein geplantes, am Reißbrett entworfenes Projekt, das du, und das hat man ja jetzt auch an der Hinrunde gesehen, dass du aber auch mit Geist und mit Inhalt füllen musst. Also Geld allein ist es da nicht. Und du, ja, dann eben Schritt für Schritt wächst, natürlich schneller und auch in einer anderen Größenordnung als andere, aber auch da wurde mit ganz viel Bedacht und ganz viel Auge ein Kader zusammengesetzt, der jetzt um den ersten Titel in der Vereinsgeschichte spielt. Großen Titel in der Vereinsgeschichte spielt.
Du hast jetzt schon gesagt, also bei Freiburg ist es so quasi Once-in-a-Lifetime-Story.
So fühlt sich an. Ja.
Und sie sind der sympathische Außenseiter. Wenn du in der Bundesrepublik fragst, wer Freiburg unsympathisch findest, findest du nicht allzu viele Menschen. Ja. Und ich glaube, außerhalb von Leipzig drückt der Großteil dem SC Freiburg einfach die Daumen, weil sie eben mit Christian Streich auch einen der sympathischsten Trainer haben.
Ja, das ist so. Das ist so. Also da spielt RB Leipzig, wobei das kennen wir ja. Also dass sie jetzt nicht überall mit offenen Armen empfangen werden, das ist ja bekannt. Ja. Und nichtsdestotrotz, ich bin weit davon entfernt, RB auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu reduzieren, sondern das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also das ist halt ein Club, wo mit sehr viel Weitblick und sehr viel Strategie geplant wurde, aber auch sehr viele richtige und gute Entscheidungen getroffen wurden. Und das gilt es anzuerkennen.
Sie sind aber der Favorit, die Leipziger, im dritten Anlauf schaffen zu wollen, zu müssen fast schon?
Ja, klar. Also das ist so, dass man es im Grunde fast erwartet, dass Leipzig es macht. Und aber auch bei RB hast du gesehen, es ist halt nochmal eine andere Nummer, ne? Also wenn du dann Euroleague Halbfinale, Glasgow Rangers, du hattest ein gutes Blatt auf der Hand, und dann bist du in so einem Kessel und alle sind gegen dich, das musst du erstmal verpacken. Und da hat ja auch RB jetzt nicht die ganz großen Erfahrungswerte. Sie haben halt, was das DFB-Pokalfinale betrifft, ganz viele im Kader, die halt schon zwei verloren haben. Also möglicherweise werden sie daraus ihre Lehren ziehen. Aber sie sind gut beraten und werden nicht so naiv sein, nicht seriös an die Sache ranzugehen. Und das Ding musst du erstmal ziehen gegen Freiburg. Mhm. Das ist eine sehr komplexe, sehr schwierige Aufgabe. Mhm. Aber ich gehe mit Leipzig Favorit und Freiburg Außenseiter.
Wolf, dann lass uns noch ganz kurz was zu beiden Trainern sagen. Tedesco, der Italiener, der eigentlich gar nicht so impulsiv wirkt wie ein Italiener. Ich habe immer den Eindruck, er ist relativ ruhig, sachlich, nüchtern.
Bemerkenswert. Ich denke, hat er irgendwie einen Boxsack im Keller, wo er sich irgendwann mal abreagiert, wo der, keine Ahnung, oder macht er so eine Schreitherapie oder irgendwas. Ich finde das wahnsinnig, wie kontrolliert der wirkt. Dann auch unmittelbar nach Abpfiff in Interviews. Also das fand ich schon auf Schalke bemerkenswert. Also er hat jetzt nicht dieses volle italienische Temperament, aber es bricht dann aus ihm raus. Das hat man im Halbfinale gesehen, wenn du dich erinnerst, wo er ungefähr jeden umarmt hat, der bei drei nicht auf den Bäumen war. Also das geht schon, aber er versucht halt in erster Linie Ruhe und Kontrolle auszustrahlen.
Mhm. Und bei Christian Streich, den Streich mögen ja irgendwie alle, weil er auch immer eine klare Meinung hat, weil er sympathisch rüberkommt. Aber ich glaube, bei Christian Streich ist es ähnlich wie bei Jürgen Klopp. Auch der Christian Streich kann manchmal der böse Christian Streich sein, der auch so seine Laune und seine Mätzchen hat.
Also es kommt dem Christian Streich zugute, dass nicht 90 Minuten ein Mikrofon neben ihm steht oder liegt, dass das aufzeichnet, was er in den 90 Minuten von sich gibt. Die Öffentlichkeit hätte ein völlig anderes Bild von ihm. Ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber er lebt halt. Und davor und danach ist er Mensch, ja, gewissermaßen. Aber während des Spiels ist er Fußballtrainer, Freiburger und voll fokussiert und ausschließlich auf den Vorteil seiner Mannschaft bedacht.
Spielt für dich der Begegnungsschall noch eine Rolle? Also ich verstehe gar nicht, warum da so ein großer Bohai drum gemacht wurde. Im letzten Jahr gegen Dortmund, gut, da waren keine Fans im Stadion, aber da gab es auch keinen Begegnungsschall, da hätte das Dortmund auch nicht gemacht. Jetzt geht bei Freiburg.
Es ist halt eine große Nummer, ne? Also das ist ja, es ist dann schon so, dass die Freiburger Fanszene sagt, wir wollen in dem Fall Haltung zeigen. Und das ist ja natürlich auch so ein leicht populistischer Ansatz, zu sagen, wir gehen nicht mit dem auf den Schal. Ich sehe es jetzt nicht so groß, also dann macht man es halt nicht. Also dann ist es auch okay. Also das ist jetzt mir persönlich ist es jetzt eher egal, ob die jetzt einen gemeinschaftlichen Schal haben oder nicht. Das ist halt ein schönes Souvenir für jeden, der dort ist. Und wenn nicht, dann nicht. Also den gemeinsamen Wimpel gibt's, den werden sie nicht verhindern.
Du hast auf jeden Fall in den nächsten Tagen einen festen Platz im Berliner Olympiastadion. Du wirst ja, das Olympiastadion lieben lernen in den nächsten Tagen, weil du wirst zweimal vor Ort sein. Können wir uns festhalten, also Relegation, Hertha HSV komplett offen, Kaiserslautern, Dresden komplett offen und beim Pokalfinale schon eine leichte Tendenz Richtung Favoritenstellung RB Leipzig.
Genau, das so kann man zusammenfassen.
Sehr gut.
So kann man zusammenfassen. Also alle Spiele sind es wert, geguckt zu werden.
Viel Spaß. Und Wolf ist am Mikrofon, also von daher lohnt es sich nochmal doppelt da zuzuschauen. Wolf, ich wünsche dir gute Kondition für die nächsten, dann sind es jetzt noch 8 Tage, also viel Kraft und auf ein gutes Ende dann am Dienstag, den 24. Mai hier in Dresden.
Danke dir, dann sehen wir uns vielleicht, oder?
Genau. Ja, Schuppi, dann gehen wir hier nochmal in die Relegation rein. Relegation, erste Liga haben wir gesprochen, Hertha gegen HSV, Relegation, zweite Liga. Da will ich mit dir ein bisschen ausführlicher sprechen. Du bist ja relegationserfahren, wobei ich ja ursprünglich mal gedacht hatte, ganz naiv, ich hatte wirklich die Statistik nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich dachte, du wirst 360 Minuten gespielt haben. Weißt du, wie viele Minuten du in den insgesamt 4 Relegationspartien gespielt hast mit Dynamo Dresden?
Ja, wenig.
68. Ja. 68. Im ersten Relegationsspiel gegen Osnabrück, also als du nochmal als Drittligist in die Relegation, warst du gesperrt. Und hast dir die gelbe Karte da im letzten Spiel in Offenbach eingehandelt. Dann im zweiten Spiel 67 Minuten gespielt, dann ausgewechselt worden. Ja. Wer kam dann rein in die Partie?
Da kam rein... das war in Osnabrück. Wer kam dann für mich rein? Dennis Bührer.
Stark. Wirklich, ich hätte gedacht, du weißt es nicht mehr.
Doch.
Das finde ich jetzt stark. Also das, Chapeau, du versagst ja sonst häufiger mal so bei meinen beliebten Fußballquizzes, aber heute ganz stark, Dennis Bührer. Und weißt du, was Dennis Bührer jetzt macht? Ich habe vorhin mal einfach mal ein bisschen kurz gegoogelt.
Balinger SC oder so.
Stark. Oh, ganz stark. Ja, wirklich. Der ist Trainer beim Balinger SC in der Regionalliga Südwest. Genau. Sehr gut. So. Also da hast du 67 Minuten gespielt, also schon einen gewissen Anteil. Bei der zweiten Relegation 2013, Gesamtspielzeit 1 Minute. Ja. Im Relegationshinspiel, nicht im Kader, was war denn da
gesperrt.
Los?
Gesperrt.
Auch gesperrt?
Auch gesperrt. Letztes Spiel gegen Regensburg, 5. Gelbe gekriegt.
Und im Rückspiel hat Peter Parkholt gesagt, okay, wir müssen jetzt hier nochmal taktisch wechseln, brauchen noch ein bisschen Zeit, müssen die Uhr noch ein bisschen melken. 1 Minute.
Ja.
Eingewechselt worden für Philipp Trojan.
Philipp Trojan, ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber ich wusste, dass ich offensiv gewechselt, also ich war offensiv vorne drin und sollte da ein bisschen rumgasen durch die Gegend und da alles in Schutt und Asche laufen quasi. Aber ja, Jens, das Problem war halt immer, dass ich da diese gelben Karten gekriegt habe. Ne? In beiden Saisons habe ich ja sehr viel gespielt und hatte aber das, oder weiß nicht, ob es mal Pech war, aber jedes Mal hat mein Vertreter in diesem ersten Spiel sehr gut gespielt. Und deswegen war ich dann wieder raus. Da hat, glaube ich, habe 33 Spiele gemacht in der zweiten Saison, wo wir gegen Osnabrück dann gespielt haben. Mhm. Krieg gelb und Subasic hat das dann gut gemacht. Und dann hat auch Pakult zu mir gesagt, du, Schupina, ist wirklich, du hast halt jedes Spiel gemacht, ich kann überhaupt nichts sagen, aber der Suba hat das gut gemacht und deswegen würde ich es jetzt so lassen für das Spiel. Und ich war immer Teamplayer und habe mich da natürlich, ja, hätte natürlich gern gespielt, aber das Wichtigste war, dass wir es geschafft haben. Von daher kann ich damit leben, ja. Ich habe die größere Zeit von den Relegationsspielen zugeguckt, ja. Richtig.
Erklär mir mal ganz kurz, wie ist so eine Woche vor einer Relegation für einen Fußballer? Du hast nun zweimal ja miterlebt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also für mich als Kommentator, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal mitgemacht, ist es auch eine Anspannung. Es ist nicht schön, wirklich nicht, weil man denkt schon, Mensch, wie läuft das alles? Wie wird das sein? Und so, du musst ein paar Absprachen treffen für Fall A und für Fall B. Und die Anspannung ist halt gewaltig, weil du natürlich hoffst und willst, dass der Verein weiterhin in der höheren Liga spielt.
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr drucklastig. Also man spürt diesen Druck. Man hat ja auch nicht so viel Zeit vom letzten Spiel dann zum ersten Relegationsspiel. Das sind ja meistens nur 4-5 Tage. Mhm. Und Training ist da jetzt wirklich nicht mehr so viel. Ne? Das ist dann nur noch gezielt taktische Sachen. Ein bisschen auf Vorbereitung auf den Gegner, den man ja die ganze Saison nicht gesehen hat. Ne? Also das ist auch nochmal so ein bisschen was Besonderes. Spielst eben gegen eine Mannschaft, die du nicht kennst. Also du kennst natürlich die Spieler vom Gegeneinander spielen, ne? Meistens, aber jetzt nicht die Mannschaft per se, wie sie spielt, was sie für Stärken hat. Und das ist dann schon auch nochmal so ein besonderes Gefühl, weil du weißt nicht genau, was dich erwartet. Ja, du kannst das ungefähr einschätzen, aber du weißt nicht, mit welchem Selbstvertrauen kommen die, ne? Wie sind die jetzt drauf und werden die sich vor der Kulisse, das war ja jetzt, ich kann jetzt immer aus Dresdner Sicht sprechen, wird die Kulisse für uns arbeiten oder pushen die sich da? Und das ist eben so dieses Ungewisse und die Zeit vergeht natürlich nicht. Vom letzten Spiel dann zum Relegationsspiel, du hast meistens nur noch einmal am Tag Training, du hast also viel Zeit, drüber nachzudenken. Und das ist natürlich nicht schön. Meistens gehst du dann schon mal
was denkt man da?
Ja, wie es laufen wird. Ne? Was passiert, wenn? Was passiert, wenn es positiv ausläuft? Was passiert, wenn es schief geht? Und dann geht man dann nochmal ins Hotel, logischerweise ganz sicher, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. Und da vergeht die Zeit noch schlimmer, noch weniger. Mhm. Also da hängst du dann in deinem Zimmer rum und weißt nicht so richtig, was du machen sollst. Und ja, wenn du Glück hast, hast du einen guten Zimmerpartner, mit dem du noch ein bisschen quatschen kannst. Und wenn du Pech hast, hast du ein Einzelzimmer, da grübelst du nur vor dir hin und weißt nicht, was du machen sollst. Das ist wirklich schlimm. Und dann der Tag vom Spieltag, ach du grüne Neune, die Spiele sind erst abends, das sind gefühlt zwei Tage von früh bis abend. Da hast du noch mal kurz Training, aber meistens nur eine halbe Stunde, spielst ein kleines Eckchen und dann bist du wieder drin und dann die Zeit vom Mittagessen, bis du losfährst vom Hotel, ey, das ist wirklich, das ist ganz schlimm, das ist wie Folter.
Und dann so unmittelbar, weiß man dann so 20.15 Uhr, hier geht aber heute wirklich die Post ab und also man sagt ja immer, man ist angespannt und hat eine gewisse Nervosität in dem Pflichtspiel, aber ist die dann nochmal um 360% größer oder wie ist das?
Ja, schon. Also man ist sich natürlich der Wichtigkeit des Spiels total bewusst. Jetzt zum Beispiel beim ersten Relegationsspiel in Osnabrück, da war ich auch völlig überfordert. Also ich weiß das Spiel noch wie heute. Also ich konnte mit dem Druck nicht umgehen und habe wirklich kein gutes Spiel gemacht. Wurde dann auch nachher zu Recht ausgewechselt. Und das ist dann schon wirklich was Besonderes. Also man hat alle immer schon mal Spiele mitgemacht, die wichtig sind, aber da ist eben der Fokus so sehr drauf. Es ist nur dieses eine Spiel. Es ist kein anderes Spiel mehr an dem Tag und alle gucken's. Und das macht die Sache natürlich nochmal besonders so ausverkauft auf jeden Fall. Also ich habe noch kein Relegationsspiel gesehen, was nicht ausverkauft war. Das sind immer Sachen, die die Leute sehen wollen, wenn es um Gewinn oder Versagen geht. Und ja, also es ist schon nochmal eine ganz, ganz besondere Drucksituation.
Übrigens, Relegationstage für Kaiserslautern gegen Dynamo sind ja der 20. und 24. Mai. vielleicht ein gutes Omen. 2011 waren es auch der 20. und 24. Mai für Dynamo Dresden. Ja, lass uns mal über Dynamo sprechen. Ich sage immer so schön, man geht jetzt nicht mit Rückenwind in die Relegation. Also den hat man jetzt nochmal kräftig verspielt, den Rückenwind-Bonus. Also man hat eine komplette Rückrunde ohne Sieg hingelegt. Capretti ist jetzt 10 Spiele ohne Sieg, hat nach dem Ausspiel gesagt, er muss jetzt die Spieler finden, die in der Relegation begriffen haben, um was es geht. Eigentlich ging es ja darum, in den letzten 3, 4, 5 Spielen diese Mannschaft zu finden. Man ist ja taktisch komplett ausrechenbar und ja, die Mannschaft wirkt speziell nach Rückständen auch teilweise emotionslos und die Fans, ganz ehrlich, Schuppi, die stehen hier wie eine Wand hinter dieser Mannschaft. Es gab auch nach dem Sachsen-Derby, und du weißt selber sehr, sehr gut, was dieses Sachsen-Derby hier in Dresden als auch in Aue bedeutet, wie wichtig das ist, auch wenn es sportlich um nichts mehr ging. Es gab kaum Pfiffe, es gab einen bedingungslosen Support. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Angst. Der Move von Kaiserslautern, der Trainerwechsel hin zu Schuster, kann dort sicherlich noch mal was bewirken. Klar, Wolf Fuß, du hast das eben gehört, hat gesagt, naja, er hat die Mannschaft eigentlich auch nur jetzt 2 Wochen gehabt. Also er hat sie noch nie in einem Spiel gesehen. Das ist sicherlich ein Vorteil von Dynamo. Aber er kann die Mannschaft natürlich jetzt auch richtig pushen. Und es gibt wirklich ein paar Sachen, die jetzt nicht unbedingt für die Sportgemeinschaft sprechen. Ich war vor einer Woche optimistischer, als ich es jetzt bin.
Ja, wir haben ja auch unglaublich viele Nachrichten hin und her geschrieben nach diesen ganzen Entscheidungen. Und wir waren uns eigentlich nicht so richtig einig, für wen das jetzt nun ein Vorteil ist oder nicht. Ne, es gibt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, wie sich das jetzt entwickeln kann. Aber ja, grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich absoluter Worst Case für Dynamo ist, dass du nicht ein Spiel dann nochmal gewonnen hast jetzt, und sei es nur das letzte gewesen. Wenn es jetzt nur das Aue-Spiel gewesen wäre, dann wäre es auch okay gewesen am Ende. Ja. Ne? Dann gewinnst du das Spiel und du kannst da was draus ziehen, einen schönen Schulterschluss mit den Fans dann machen und so nach dem Motto, jetzt hast recht, jetzt haben wir das gewonnen, jetzt gewinnen wir auch noch die 2 Relegationsspiele und dann machen wir nächstes Jahr ein bisschen mehr daraus. Das ist jetzt natürlich, also ich kann mich noch erinnern, wir haben das letzte Heimspiel damals vor der Relegation klar gewonnen, glaube ich, gegen Regensburg, 2 oder 3-0. Mhm. Da waren die Fans dann so schon, also das war jetzt nicht so, hey, super, dass ihr gewonnen habt, das war dann schon trotzdem so ein bisschen Druck, ne, hey, reißt euch ja den Arsch auf, sonst reißen wir euch den Arsch auf, ne, so kamen solche Rufe, kamen immer wieder so beim Auslaufen dann, wo wir dachten, ey, Mann, ey, wir haben doch gerade gewonnen, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten, jetzt irgendwie mehr konnten wir heute nicht machen als Gewinn. Dementsprechend ist da schon sehr, sehr viel Druck auf dem Kessel, also das wird dann auch eine besondere Fahrt, eine Busfahrt zum Stadion. Da wird sicherlich dann der Letzte, der es noch nicht verstanden hatte, dann auch wissen, wie wichtig dieses Spiel ist. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin mir auch bei Kaiserslautern 0,0 sicher, bevor Marco Antwerpen die Mannschaft in den Griff gekriegt hat. Hat sie vor allen Dingen dadurch bestochen, dass sie fürchterlich inkonstant war und immer mal wieder katastrophale Spiele gemacht hat, dann auch mal wieder klasse Spiele. Also auch jetzt nach dem sehr, sehr schwer einzuschätzen, die Mannschaft von Kaiserslautern. Und dementsprechend glaube ich immer noch, dass die Chance absolut da ist für Dynamo, aber es muss natürlich jetzt, also es darf auf keinen Fall ein Spiel sein, wo man das Gefühl hat, dass da jetzt nicht jeder sein letztes Hemd auf dem Platz lassen würde. Also das darf schon mal nicht passieren. Und wenn das passiert, wenn das so kommt, dann ist es schon mal ein großer Vorteil, weil Kaiserslautern hat jetzt auch richtig Mentalitätsprobleme gehabt in den letzten Spielen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jedem Fan jetzt von Dynamo, hat ja wahrscheinlich nicht so viel dritte Liga geguckt, klar, Sportinteressierte schon, aber Kaiserslautern hatte ein richtiges Mentalitätsproblem in den letzten Spielen. Also die haben gefühlt leblos gewirkt in den Spielen und haben sich da wirklich an die Wand spielen lassen teilweise. Und deswegen sind da natürlich so gewisse Parallelen jetzt zwischen beiden Mannschaften. Wenn du sagst, man hatte immer das Gefühl, da wurde nicht alles rausgeholt, dann treffen da jetzt 2 Mannschaften, denen es so geht, aufeinander.
Es ist sehr, sehr spannend. Also die Mannschaft kann zum Beispiel mit einer Führung nur bedingt umgehen. Ihr gelingt es dann nicht, halt mal das 2-0 zu machen. Sie versiebt selbst viele Möglichkeiten. Gestern, erste Halbzeit, war noch ansatzweise passabel. Und mit Rückständen kommt man überhaupt nicht zurecht. Und du musst ja irgendwie auch dich darauf einstellen, seelisch und moralisch, dass das passieren kann auf dem Betzenberg. Dass es dort mal in der 15. Minute Klingklong machen kann. Und du musst dann trotzdem mit einem Rückstand umgehen, auch mit diesem Druck, der dann von außen kommt. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Mannschaft das wirklich begriffen hat. Und ob hier wirklich jeder, tatsächlich jeder begriffen hat, um was es hier geht. Also was hier für die Stadt und für den Verein auf dem Spiel steht. Also die letzten Wochen ist das bei mir nicht komplett durchgekommen. Also bei ein paar Spielern, für die würde ich die Hand ins Feuer legen, dass die wissen, um was es Freitag und dann Dienstag in der Woche geht. Aber nicht bei allen.
Aber
nicht
das hast du halt auch wirklich in vielen Mannschaften, Jens. Das darf man dann halt, also auch wenn man es vielleicht auf dem Platz dann manchmal nicht so sieht, aber da hast du immer wieder Spieler, wo man sich, oder wo ich mir jetzt mit so meiner Einstellung zum Sport gedacht habe, meine Gott, wie können die denn so sein jetzt gerade? Wie können die so locker sein? Wie können die so, ne? Aber manche brauchen das eben auch. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn man das von außen her das Gefühl kriegt, dann ist das natürlich Mist für so ein wichtiges Spiel. Und das dürfen sie nicht aufkommen lassen, diesen Gedanken.
Wie siehst du denn die Trainerkomponente? Lass uns mal zunächst über Kaiserslautern sprechen. Dirk Schuster, was sagst du zu dem Move?
Also ich meine, da hat man natürlich auch geschrieben, ne? Wir waren uns beide eigentlich in dem Sinne einig, dass es natürlich unschön ist, wenn du das jetzt nicht schaffst, als Trainer dann in die nächste Saison zu gehen. Wenn du das kurz vor Ende ist, deswegen hat es mich schon sehr überrascht, dass es Dirk Schuster geworden ist. Nicht, weil er nicht gut ist. Also ich habe viele, viele gute Sachen über Dirk Schuster gehört. Aber ja, er ist jetzt auch, hatte auch eine Karlsruher Vergangenheit. Irgendwie, nicht, dass das jetzt ein Ausschlusskriterium wäre, aber ich habe es einfach dann nicht auf dem Schirm gehabt, dass er dann Kandidat sein kann. Und ja, ich weiß nicht, ob Dirk Schuster jetzt so ein, er ist natürlich ein guter Moderator, ne? Also der, der hat die Kabine im Griff. Der weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss. Der ist einer, der eine Autorität ausstrahlt auch, ne, bei, mit den Jungs. Und aber ich weiß nicht, ob er jetzt so ein krasser Motivator ist. Das weiß ich nicht. Also das hätte ich jetzt zumindest mal nicht gehört, dass er dadurch besticht, dass er die Jungs unglaublich heiß macht. Aber wir werden es sehen. Für die lauteren Anhänger wäre es natürlich gut, wenn es so wäre.
Pascal Testroth hat gesagt, ja.
Der ist ein Motivator?
Weiß zu motivieren.
Ja. Okay, dann ist natürlich, dann kann es natürlich ein extremer Vorteil sein. Also wenn er das kann, wenn er das on point hinkriegt, dann ist es natürlich so, dass es ein leichter Vorteil für Kaiserslautern wäre.
Und Corino Capretti, wir haben jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder über ihn geredet, ist natürlich so, 10 Spiele, kein Sieg. Und ich muss dir jetzt nicht erzählen, darüber wird natürlich diskutiert. Und es ist für ihn natürlich eine sehr, sehr bescheidene Situation und er wirkte natürlich ratlos. Er wirkte ratlos nach der Niederlage gegen Erzgebirge Aue, weil die Mannschaft, die er hoffte gefunden zu haben für die Relegation, die hat gegen Erzgebirge Aue nicht so wirklich funktioniert.
Das ist natürlich nicht gut, wenn man sich was vornimmt und dann auch eine klare Idee hat, dass Spieler womöglich dann gut zusammenpassen könnten und dann auch von der Einstellung her so das richtige Werkzeug mitbringen für so ein Spiel. Und wenn das nicht funktioniert, dann halte ich es zumindest für verständlich, dass man nach dem Spiel auch mal angeschlagen ist und auch mal nicht weiß, warum das so ist, ne? Weil man hat es ja mit gutem Gewissen ausgewählt, die Spieler. Wahrscheinlich jetzt nicht, weil sie alle 5 Übersteiger können und 3 Hackentricks, sondern weil man sich was dabei gedacht hat. Und da finde ich schon auch mal okay, dass man mal in der Pressekonferenz jetzt nicht sofort den Ansatz hat, warum es jetzt schlecht gelaufen ist. Also das, ne, also das auch nur Menschen, die sind auch mal enttäuscht und müssen das erstmal für sich verarbeiten, mal eine Nacht drüber schlafen, mit dem Trainerteam sprechen, ein paar Ansätze versuchen neu zu finden und überhaupt auch überlegen, warum hat was nicht funktioniert, was man sich vorgenommen hat. Das würde ich einem Trainer doch dann zugestehen. Da würde ich jetzt nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen deswegen, aber das Ding ist natürlich...
Aber Schuppi, ganz ehrlich, die Glaubwürdigkeit. Ja, du predigst was und sagst natürlich, hier, das ist meine Taktik. Du erzählst in der Pressekonferenz, wir werden jetzt das und das machen und ich bin davon überzeugt vom Klassenerhalt und ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt mal einen Sieg einfahren. Und dann fragst du dich am Sonntag, ja, gute Worte, aber es müssen endlich mal Taten folgen.
Aber andersrum jetzt,
ich meine, was soll er denn sagen? Wie ist das in der Kabine? Du klebst natürlich deinem Trainer auch an den Lippen und sagst, naja, was der erzählt, wird schon stimmen. Aber wenn du danach dann runtergehst und sagst, ja, wir haben jetzt wieder unentschieden gespielt oder wir haben wieder verloren, also so richtig das Patentrezept scheint er noch nicht zu haben.
Nein, ich meine, da gibt's jetzt auch kein Vertun dabei. Also das ist ihm noch nicht gelungen, die Mannschaft so zu motivieren, dass sie eben 90 Minuten lang top funktioniert. Und wenn sie mal funktioniert hat, dann haben sie sich eben nicht belohnt. Das sind natürlich Sachen, die dann zusammenkommen. Und ja, das macht natürlich gerade irgendwie nicht viel Hoffnung, dass es jetzt auf einmal in der Relegation klappen soll. Ne, warum sollte es, wenn es 10 Spiele davor nicht geklappt hat? Aber Fußball ist eben auch verrückt und manchmal unerklärbar. Und von daher ist das natürlich auch so ein Stück Hoffnung, was jeder Fan dann im Kopf hat, ne, dass es jetzt funktioniert.
Der ein oder andere Fan hatte im Kopf, vielleicht rührt sich da auf der Stelle nochmal was vor der Relegation. Wie war das eigentlich damals bei Packhult? Packhult war doch in der zweiten Relegation gegen Osnabrück. Das war doch mehr als nur ein Gerücht, dass man den eigentlich noch vor der Relegation kippen wollte.
Ja, das war schon auch ein Thema bei uns in der Mannschaft. Das haben wir natürlich gemerkt, dass da der Coach nicht den größten Rückhalt hatte. Und ich meine, wer Peter Packhult kennt, das ist jetzt generell, weiß man Peter Packhult erst später zu schätzen. Ne? So, das ist jetzt keiner, wo man sagt, boah, für den renne ich jetzt durchs absolute Feuer, weil der uns so krass unterstützt. Das ist halt alte Schule gewesen, ne? Extrem alte Schule. Viel Training, hartes Training, wenig reden, einfach machen quasi. Und das weißt du als Spieler natürlich in dem Moment dann noch nicht zu schätzen. Ne? Später kann man das reflektiert sagen, hey, das war eigentlich gut, weil der hat viel aus uns rausgeholt. Der war natürlich jetzt nicht der große Redner. Aber dementsprechend hat sich da jetzt auch von Spielerseite, wir haben uns also jetzt nicht gedacht, ey, jetzt machen wir es für einen Trainer. Also das jetzt nicht. Und es hat natürlich dann kein gutes Ende genommen mit dem schlechten
Wollte ich gerade sagen, er hat die Relegation geschafft,
ja.
Aber er ist natürlich komplett angeschlagen in die nächste Saison gegangen.
Ja, und dann hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, nach 3 oder 4 Spielen war es dann schon war's vorbei. Ne? Nach der Niederlage gegen FSV Frankfurt, dann war es, glaube ich,
genau. Was ist davor gegen Union verlieren?
Ja, das war bitter. Ja. Das habe ich noch genau im Kopf, diese Spiele.
Ich sag mal, für Capretti geht es darum, die Relegation überzeugend, sehr überzeugend zu meistern. Und es ist, glaube ich, noch nicht gesetzt, wenn die Relegation nur so halbgewalkt gemeistert wird, dass er dann in der nächsten Saison ein ruhiges Arbeiten hier in Dresden haben wird. Wenn es nicht klappt, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass du mit einem Trainer, mit dem du abgestiegen bist und der dann 10 Zweitligaspiele nicht gewonnen hat, dass du mit dem in die dritte Liga gehst. Also das würde sehr, sehr ungemütlich, glaube ich, werden.
Ja.
Und der steht ja komplett von Anfang an unter Druck, auch wenn er die dritte Liga sehr, sehr gut kennt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwas mit gegen oder für Guarino Capretti hätte. Ich kenne nur einfach das Fußballgeschäft ein bisschen.
Das stimmt, Mensch. Das weiß ich auch einzuschätzen, wenn du das sagst. Aber ja, es ist natürlich sehr schwierig, das dann auch den Anhängern zu verkaufen, ne? Und was anderes ist es ja dann in dem Sinne auch nicht. Wenn man jetzt nicht drin bleiben würde, müsste man es ja irgendwie verkaufen, warum man das macht, ne? Warum man davon überzeugt ist, dass das trotzdem der richtige Weg ist. Damals kann ich nur sagen, Norbert Meyer, ne, wo ich dann zu Bielefeld gekommen bin, der ist ja auch abgestiegen, obwohl er davor übernommen hatte, schon ein bisschen früher übernommen hatte und dann abgestiegen ist. Und wir haben eine exzellente Saison gespielt und das war der Beginn einer sehr erfolgreichen Zeit für Arminia Bielefeld.
Ja.
Und es gibt natürlich auch Sachen, wo das mal funktioniert hat. Das gehört ja auch eine Menge Mut dazu, muss man ehrlich sagen, weil das war natürlich auch jetzt keine grundsätzlich Entscheidung, wo alle gesagt haben, ja super, klasse, dass der da bleibt. Mhm. Und wir hatten sogar auch einen schlechten Saisonstart. Also das war echt auf Messerschneider lief das und Chapeau damals, dass Samir so ruhig geblieben ist jetzt im Vergleich.
Wie geht denn das aus?
Die Relegation. Mhm. Ich glaube, dass es schon ein Vorteil ist, dass das Heimspiel dann das letzte ist. Da bin ich ganz sicher. Und ich denke, dass es wirklich ein mega enges Spiel wird. Ich denke sogar, dass es wenig Tore geben wird. Also können wir uns auf ein Schützenfest einstellen.
Und Kaiserslautern gewinnt.
Ich glaube wirklich, nein, ich will es jetzt nicht sagen. Ich will wirklich das sagen, was ich denke. Und ich denke, dass es am Ende ein knapper Sieg für Dynamo wird. So 0-0, 1-0. Irgendwie sowas.
Okay.
Vielleicht auch nach Verlängerung oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich die ultimative Drucksituation. Also geschweige denn ein Elfmeterschießen
oder, kommt. Oder, wollte ich gerade sagen, Elfmeterschießen vom K-Block. Oh, gibt nicht schon was.
Also ich habe wirklich den ein oder anderen Elfer geschossen, aber das ist schon, allein der Gedanke ist natürlich sehr furchteinflößend.
Trabst du vor 9000 Fans hin, die alle gebannt warten, dass du den Elfmeter ja verwandelst. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Augen auf bei der Berufswahl. Es wird auch gut entlohnt für die Fußballer, muss man eben auch sagen. Du, und dann ein Wort noch, dritte Liga. Also 7 Jahre Profifußball sind in Würzburg zu Ende gegangen. Man kann sich so oder so verabschieden von der Bühne, oder? Aber 0-7 in Zwickau, mein Gott.
Also ich habe es nicht gesehen, so von daher kann ich jetzt auch nicht zu viel sagen. Aber Das ist natürlich.
Aber 0-7 spricht ja für sich.
Ja, ja, klar. Man kann so eine Liga dann am Ende irgendwie noch halbwegs erhobenen Hauptes verlassen und man kann sie so verlassen und das ist natürlich, ja, nicht schön. Nicht schön.
Da blutet das Herz. Wann kommt Würzburg wieder zurück?
Ja, sehr schwierig, Jens. Das ist natürlich, bin auch wirklich nicht so nah dran, dass ich sagen könnte, ey, da gibt's die und die Zeichen jetzt, die darauf hindeuten, dass man einen sehr starken Kader zusammen hat. Man hat jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mann momentan im Kader und dementsprechend kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass die nächsten 2 Jahre Relegation da ist, ne, und gespielt werden muss, egal ob man Erster wird oder nicht. Ja. Und das macht die Sache natürlich noch mal komplizierter. Und ja, ich glaube, es geht jetzt erstmal grundsätzlich darum, diesen Rucksack abzuwerfen, dieser 2 Jahre und einen Neuanfang zu wagen und dann wirklich einfach mal, wenn man einfach oben mitspielt und oder einfach eine gesicherte Runde spielt und sich mal wieder erholt von diesem ganzen Auf, Ab und immer nur jetzt in 2 Jahren nur auf die Mütze kriegen. Ich glaube, das hat dann auch den ein oder anderen Spieler extrem gezeichnet und deswegen glaube ich, dass direkter Wiederaufstieg erstmal utopisch ist.
Aber wenn du überlegst, du hast vor 2 Jahren diesen Elfmeter verwandelt. Du bist in die zweite Liga aufgestiegen. Grenzenloser Jubel, natürlich nicht im Stadion, weil es Corona-bedingt damals nicht möglich war. Die Fußballwelt lag Würzburg zu Füßen. Und 2 Jahre später hast du aber mal den doppelten Fahrstuhl runtergenommen. Also das zeigt natürlich auch und sollte Warnung für den einen oder anderen Absteiger sein, wie schnell das gehen kann.
Ja, definitiv. Ich meine, gefühlt ist es 5 Jahre her, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Also wenn du mir jetzt sagst, ist ja noch nicht mal 2 Jahre her, dann ist es schon Wahnsinn, wenn ich so daran denke, was da jetzt alles passiert ist in der Zwischenzeit. Da kann ich das eigentlich gar nicht glauben. Das klingt wie ein Scherz, dass das noch nicht mal 2 Jahre her ist. Und ja, es sollte natürlich eine Warnung sein, weil die dritte Liga ist sehr ausgeglichen. Und wenn du da nicht direkt gut reinkommst, dann kann das zu einem Problem werden, wo du nicht Herr wirst. Und das müsste der Verein jetzt ja leider spüren.
Die Nachspielzeit.
Sebastian, Schlusswort, Schlussrunde, NBA. Die Conference Finals stehen fest. Warst sicherlich auch so ein bisschen überrascht, oder? Über die Ergebnisse der letzten Tage. Also mit dem Conference Final Miami gegen Boston war jetzt nicht unbedingt zu rechnen.
Nein, das war wirklich, zumal mein Tipp ja die Bucks waren. Aber die haben natürlich eine schwere Verletzung ihres zweitbesten Spielers hinnehmen müssen. Das ist natürlich im Basketball eine ganz andere Hausnummer wie beim Fußball, weil durch 5 Spieler natürlich der Einfluss der einzelnen Spieler viel größer ist als im Fußball. Und dementsprechend kann man das als Top-Team dann natürlich, wenn es gegen andere Top-Teams sind, die gut besetzt sind, schwierig verkraften. Aber es ist natürlich in dem Sinne cool, weil es so ausgeglichen ist. Ne? Es waren jetzt so viele enge Serien, die über 7 Spiele gingen und sehr gefreut habe ich mich natürlich über die Mavericks. Also man hält ja irgendwie immer noch.
Natürlich.
Als Deutscher mit den Mavericks, wenn man einfach zu denen...
Duellst mit allen Mannschaften, LeBron James spielt.
Ja, aber der ist ja jetzt nicht da, jetzt muss ich mal eine andere sympathische Mannschaft suchen. Das sind dann definitiv die Mavericks.
Und, sehr gut.
Ja, von daher bin ich da jetzt echt gespannt. Das wird, glaube ich, so ein richtiger Shootout, ne, von den Mavericks gegen die Warriors, weil beide extreme Feuerkraft haben, was die Werfer angeht. Und das andere Spiel wird eben eine absolute Defensivschlacht. Miami und Boston extrem gut in der Defensive. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich glaube jetzt aktuell, dass es die Warriors machen. Aber
kann ich mir auch gut vorstellen.
Wird es wahrscheinlich nicht passieren, wenn ich das sage. Nee.
Auch wäre es nicht mal unbedingt schlecht, wenn du jetzt da falsch legen würdest. Also ich hoffe auch schon irgendwie auf die Mavericks. Mavericks gegen Heat wäre so ein bisschen mein Wunschfinale.
Das gab es ja dann schon mal vor nicht allzu langer Zeit.
Das gab es dann schon mal. Und mit dem richtigen Ausgang damals.
Definitiv. Oder? Vielleicht kann
ja, Dirk wobei es gab es schon zweimal. Es gab es schon zweimal.
Ja, ich glaube,
es gab es schon zweimal.
Ja. 2-6, 2-11 und vielleicht 2-22.
Wir werden sehen. Serientipp.
Serientipp habe ich jetzt geguckt, weil ich da wirklich auf die zweite Staffel gewartet habe, bei Apple TV Plus Teheran, also die iranische Hauptstadt. Und es ist eine so Agentenserie, hat mir jetzt echt gefallen, muss ich sagen. Erste Staffel sehr gut und Anfang der zweiten kommt nur scheibchenweise leider auch sehr gut. Also mal wieder ein Serientipp, Jens.
Endlich mal wieder ein Serientipp, sehr schön. Schuppi, dann haben wir's. Nee, eine Schlussfrage noch. Robert Lewandowski Spielt er in der kommenden Saison noch beim FC Bayern oder spielt er beim FC Barcelona? Kurze, schnelle Antwort.
Der spielt woanders.
Okay.
Ich sollte kurz und schnell antworten.
Ja, sehr gut. Pass auf dich auf. Wir sehen uns in einer Woche, wahrscheinlich hier in Dresden.
Ja, nicht wahrscheinlich, oder? Können wir das sagen? Wir können schon sagen, oder?
Ja, klar können wir das sagen. Wir
können sagen. Dann also, sag's mal.
Du wirst als Co-Kommentator bei Radio Dresden zu hören sein. Für alle, die das gerne am Radio hören wollen oder dich vor allen Dingen hören wollen.
Uns, dann würde Sebastian ich sagen. Jens,
uns
gibt es ja nur im genau. Doppelpack.
Ja. Uns gibt es nur im Doppelpack. Das Relegationsrückspiel, da wird Sebastian Schuppan an meiner Seite sitzen und immer auch die Beruhigungstabletten für mich parat haben, wenn es dann mal lauter werden sollte.
Ja.
Pass definitiv. Gut auf dich auf. Wir sehen uns.
Ich freu mich. Mach's gut. Ich mir auch. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.